Du bist der Schöpfer der Welt, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, allweise. Danke, dass das so ist. Deshalb können wir uns auf dich verlassen, deshalb können wir mit dir gehen und deshalb können wir heute Morgen hier zusammen sein und dich loben und ehren und uns an dir freuen und uns am Miteinander freuen und einfach wissen, wenn wir hier rausgehen, dann sind wir nicht mehr die, die wir waren, als wir hier reingekommen sind, weil du uns gestärkt hast und weil du uns neue Richtung gibst und weil du uns mit deinem Wort beschenkst. Danke, dass du das heute Morgen tust. Wir ehren und loben dich dafür, du guter Gott. Amen. Jetzt muss ich erstmal wieder zu Atem kommen. Ja, ich starte heute etwas, was ich vor den letzten Monate, Jahre auch schon mal gemacht habe, allerdings mit einem anderen Brief aus dem Neuen Testament, das war der Epheserbrief. Jetzt will ich mit dem Johannesbrief starten, finde ich klasse, diesen Brief, und wird so, ich weiß nicht, wie viel das sind, glaube ich, 13, 14 Predigten, also es wird so anderthalb Jahre lang gehen oder so, schätze ich mal, ungefähr, weil ich komme ja nicht jeden Sonntag dran, ne? Also. Und wenn ich dann rankomme, dann könnt ihr wissen, es geht da weiter mit dem Johannesbrief. Und heute starten wir ganz vorne, Jesus, Ausrufezeichen. Nur ein Mythos? Fragezeichen. Oder ist das Leben erschienen? Das ist die Frage, die der Johannes stellt, ganz am Anfang, oder mit der er sich beschäftigt. Ich finde die Thematik dieses Briefs, gerade in unserer Zeit, extrem wichtig. Denn der Evangelist, Apostel Johannes, der packt damit ein Thema an, das gerade in unserer heutigen Zeit, glaube ich, aktueller ist denn je und auch immer aktueller wird. An jeder Ecke sprießen heutzutage irgendwelche Sekten oder religiöse Gemeinschaften aus dem Boden und irgendwie kann kein Mensch den Überblick behalten. Und wer nun denkt, ja, in den guten alten Zeiten, da war das alles anders, tja, der täuscht sich gewaltig. Wenn wir ganz weit zurückgehen, durch die Zeiten hindurch, ist es eigentlich so, wie Salomo gesagt hat, es gibt Neues, nichts Neues unter der Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Auch zu Zeiten des Johannes war es nicht anders. Wenn damals jemand eine neue Erkenntnis hatte, dann hat er Schüler um sich herum gesammelt, hat sie gelehrt und schon gab es wieder eine neue religiöse Gemeinschaft. Wer wollte da den Überblick behalten? Eigentlich ist es gar nicht möglich. Wie es aber dennoch gehen könnte, das zeigt uns Johannes in seinem Brief. Er macht deutlich, es geht nicht darum, dass wir uns intensiv mit diesen Religionsgemeinschaften, Sekten und so weiter beschäftigen. Wir brauchen ihre Lehren nicht detailliert zu kennen, sondern wir sollen uns das auf das besinnen, was unseren Glauben ausmacht. Unseren Glauben an Jesus ausmacht. Ich habe das mal gehört von solchen Leuten, die spezialisiert sind darauf, Blüten zu erkennen, also falsche Geldscheine. Die schauen nicht alle Blüten an in der ganzen Welt, weil das ist so ein Blütenmeer, da kann man gar keinen Überblick behalten, sondern die befassen sich ganz intensiv mit dem Original. Und die kennen das Original so genau, dass sie sofort wissen, was eine Fälschung ist. Und so in etwa meint der Johannes das mit unserem Glauben an Jesus und so mit dem beschäftigen, dass wir das, die Fälschung erkennen. Aber bevor wir da uns da hineinbegeben, wenn man so eine Serie startet, sollte man vielleicht so eine kurze Einführung in diesen Brief geben, weil ich denke, manche der Aussagen kann man einfach nochmal einen Tick besser verstehen und einordnen, wenn man weiß, vor welchem Hintergrund dieser Brief eigentlich geschrieben worden ist. Johannes, der Sohn des Zebedäus, Apostel Jesu Christi, der hat diesen Brief geschrieben an die Christen in der Provinz Asien. Wenn man das heute verorten will, dann ist das so die westliche Türkei in etwa. Johannes schrieb diesen Christen, weil er mitbekommen hatte, dass sie durch Irrlehrer und Falschpropheten in ihrem Christsein gefährdet waren. Besonders gefährlich waren diese Irrlehrer deshalb, weil sie aus dem Inneren kamen. Die kamen aus der eigenen Gemeinde heraus. Also hier wurde eine Atmosphäre des Vertrauens, des gegenseitigen Vertrauens missbraucht, um eigene Lehren zu verbreiten, Irrlehren zu verbreiten. Also Johannes wollte mit diesem Brief zunächst einmal aufklären. Er wollte diesen, für die damalige Zeit, diesen Verschwörungstheorien, diesen unbiblischen Strömungen einfach vorbeugen. Denn diese Lehrer, die hatten eine ganz neue Botschaft zu verkündigen. Die gehörte zu diesem ganzen Spektrum der sogenannten Gnosis. So hat diese ganze Linie geheißen. Gnosis, das ist einfach übersetzt Erkenntnis. Mit einem Wort. Und die Gnosis, das war eine Lehre, bei der es im Schwerpunkt darauf ankam, mit eigenen menschlichen Erkenntnissen, mit dem, was man so selbst sich erarbeiten kann, die großen Fragen des Lebens zu beantworten. Und diese Lehre, die hatte ganz verschiedene Ausprägungen. Und das Gefährliche für Johannes lag jetzt auch dabei, dass die Gnosis, wenn man es zugelassen hat bei sich selbst, letzten Endes in sich selbst Jesus verleugnet hat. Und das ist eine schwierige Kiste. Um den Brief in seiner ganzen Schärfe verstehen zu können, habe ich gedacht, ich gebe euch einen ganz, ganz kleinen Aufriss von dem, was so drin gesteckt hat in dieser Lehre. Da gab es zum Beispiel diesen Dualismus. Übrigens, den gibt es bis heute, auch in unserer Gesellschaft, diese Unterscheidung von Geist und Materie. Also von Körper und Geist. Der Geist des Menschen, das ist das Gute im Menschen. Das pflegt man, das hegt man. Und so war auch übrigens der Gottgeist Jesus aus dieser Sicht was Gutes. Klar. Aber die Materie, also der Leib des Menschen, das ist was Schlechtes, braucht man eigentlich nicht. Irgendwie, die Dualisten sagten, das ist das Gefängnis der Seele, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Da kommt man irgendwie nicht raus und darum kann man mit dem Körper ja auch machen, was man will. Also die Dualisten, Sex, Exzesse, Saufgelage, kein Problem, weil der Körper ist ja unwichtig. Der Geist, das war ihnen wichtig. Ja, und das richtig Negative an diesen Dualisten war nun, dass sie gesagt haben, wenn die Materie schlecht ist, dann muss auch dieser Schöpfer der Materie schlecht sein. Wenn nichts, sogar der Teufel gewesen ist, der diese Materie geschaffen hat. Und das hat bedeutet, dass man, wir würden jetzt aus unserer heutigen Sicht sagen, das Alte Testament, also die alten Schriften der Bibel, eigentlich ablehnen musste. Weil da ist ja von diesem Schöpfer die Rede, von diesem Gott. Und was in den neuen Schriften über Gott handelt, das muss man auch rausnehmen. Und was dann noch übrig bleibt, naja, nicht mehr so wirklich viel. Und das Ergebnis des Ganzen war, es kam nur noch darauf an, dass man dieses Gefängnis der Seele durch sogenannte Himmelsreisen der Seele verlassen kann, um dadurch so immer höhere Erkenntnis zu bekommen und letztlich befreit zu werden von diesem Leib. Klingt für mich sehr esoterisch. Weitere Ausprägung war der sogenannte Doketismus. Diese Worte muss man sich nicht merken, da geht es darum. Wörtlich übersetzt heißt es Scheinleiblichkeit. Da hat also jemand den Schein zum Schein eine Leiblichkeit angenommen. Bei dieser Lehre, da musste der Mensch zwar erlöst werden, aber er war nicht als Sünder anzusehen, der mit Blut reingewaschen werden muss. Also, das heißt, und das sind dann die gefährlichen Nuancen, Jesus musste nicht sterben, war nicht nötig. Hat der Mensch ja nicht gebraucht. Ich habe gedacht, ich bringe euch mal ein Zitat aus dieser Lehre mit. Versucht nichts zu verstehen, aber man muss sich das mal anhören. Das ist ganz toll. Aus der Himmelswelt kommt ein Retter, der nicht Sünder mit Blut erkauft, sondern als Geistwesen, nur vorübergehend mit dem Menschen Jesus verbunden oder nur einen Scheinleib tragend, die göttlichen Geistesfunken in Menschen an sich zieht und sie zur Lichtwelt des wahren Gottes heimführt. Habt ihr sofort verstanden? Ne? Weiß, was gemeint ist. Also, Jesus, wahrer Gott, war nicht wahrer Mensch geworden. Das steckt letztlich dahinter. In der Lehre des Doketismus blieb Jesus ein Geist, der bei seiner Menschwerdung maximal zum Schein einen Leib angenommen hat. Aber er ist niemals Mensch geworden. Und als Folge daran ging es einfach darum, man musste in sich selbst diesen göttlichen Funken aktivieren. Das hat mich sehr ans Paradies erinnert, ne? Ihr werdet sein wie Gott. Also du musst so in dir diesen göttlichen Funken aktivieren, um dann von diesem Geist angezogen werden und zur göttlichen Lichtwelt gebracht zu werden. Also ich habe gedacht, ich verstehe es kaum, aber ja, toll. Und dann noch eine dritte und letzte Ausprägung, die ist ganz wichtig, die Lehre des Korinth. Der soll gebürtig aus Alexandria gewesen sein. Und das ist jetzt das Interessante daran, er war ein Zeitgenosse und ein Gegner des Johannes. Das heißt, man kann annehmen, dass Johannes in seinem Brief ganz stark auf die Lehren dieses Mannes eingegangen ist. Kerinth hat behauptet, dass der göttliche Geist, wenn überhaupt, erst mit der Taufe auf Jesus gekommen ist. Das können wir ja auch lesen, nachlesen. Ne? Und da ist er eingetaucht in diesen Menschen Jesus. Der Geist soll Jesus, diesen Sohn des Josef, dann auch bevollmächtigt haben, Wunder zu tun, tugendhaftes Leben zu führen, voll Weisheit, diesen unbekannten Vater im Himmel zu verkündigen. Alles ganz toll. Und auch richtig. Ja? Soweit auch so gut. Aber der Geist hätte Jesus wieder vor dessen Leidensweg verlassen. Also Kerinth hat damit geleugnet, die Jungfrauengeburt, das Kreuz, Tod, Auferstehung des Gottessohnes. Also nach dem Kerinth wurde der Josef-Sohn Jesus zwar, er hat zwar Blut vergossen, aber er war nie Gott selbst in dem göttlichen Geist Jesus Christus. Okay, das reicht mal, glaube ich, Verwirrung genug. Aber das gibt so einen kleinen, ganz kleinen Einblick in diesen ganzen Background, vor dem dann Johannes seinen Brief geschrieben hat. Man kann annehmen, dass aufgrund der Fülle der Irrlehrer der damaligen Zeit auch ganz unterschiedliche und vermischte Dinge dieser Lehre in der Gemeinde letzten Endes vertreten waren. Und in diese, ja, ich denke für manche Christen auch reizvollen Lehren hinein schrieb jetzt Johannes seinen Brief an die Christen. Und vor diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, wenn wir gleich den Text lesen, dass Johannes mit solcher Deutlichkeit darauf hinweist, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dass er seinen Leserkreis zu echtem Glauben aufruft, das tut er. Ein Glaube, der sich nicht in diesem Erleben von himmlischen Seelenreisen zeigen sollte, sondern in der praktischen Nachfolge Jesu. Und da wird er auch für unsere aktuelle Zeit eben sehr, sehr, sehr wichtig. Wenn ich es richtig beobachte, dann haben sich in den letzten Jahren auch in unserer deutschen Christenheit diese östlich-religiösen Praktiken so eingeschlichen. Sind durchaus salonfähig geworden. Also ich kenne Christen, die zum Beispiel Yoga betreiben. Yoga ist aus dem chinesischen Universismus. Das ist eine östlich-religiöse Form. Oder die östliche Form der Meditation betreiben, die sich Nadeln stechen lassen, Akupunktur und so weiter und so weiter. Die Bibel als Logoswort Gottes, als einzige Richtschnur für die Nachfolge Jesu hat an Bedeutung verloren, ist mein Eindruck. Die Liebe zueinander, auch das Bemühen um das Gemeinwohl in der Gemeinde hat sehr abgenommen. Man könnte noch manches sagen. Und ich will ja auch hier jetzt nicht schwarz malen. Ja? Also nicht missverstehen, jetzt steht der Zöllner vorne hin und macht uns alles mies hier in unserer Gemeinde. Nein, darum geht's nicht, ganz und gar nicht. Aber was ich damit zeigen will, ist, dass die Bibel, das Wort Gottes, ist aktuell. Tatsächlich. Auch wenn man so das Deutsch manchmal nicht so richtig versteht und mit den Inhalten so manchmal ein bisschen kauen muss, aber das ist aktuell. Damals wie heute können sich Irrlehren katastrophal auf die Menschen auswirken. Menschen können ein Leben mit Jesus tatsächlich verpassen. Weil das ist ja sowas, gerade mit diesen Lehren, das schleicht sich ja so langsam ein. Ihr kennt ja dieses Beispiel mit dem Frosch, ne, im Wasser. Wenn man ihn schön ins kalte Wasser setzt und langsam anheizt, dann kann man auch einen Frosch kochen. Wenn man ihn aber ins kalte Wasser schmeißt, springt er sofort wieder raus. Das heißt, dieses langsame, damit vertraut werden, es wird normal, es wird gesellschaftlich salonfähig alles und ja, das machen die anderen noch auch und so. Und so schleicht sich das ganz langsam ein und ja, man kann ein Leben mit Jesus verpassen, wenn man sich langsam von Gott entfernt und schließlich sich bewusst davon trennt. Das ist übrigens die einzige Möglichkeit, die ich sehe, wie ein Nachfolger Jesu das Heil Jesu wieder verlieren kann. Jesus nennt das die Lästerung gegen den Geist, die nicht vergeben werden kann. Das ist, wenn ein Mensch sich ganz bewusst, das ist wichtig, ja? Nicht, wenn man Taschenmesser verliert, oh, ich habe es verloren, so irgendwie. So kann man das Heil nicht verlieren. Ja? Aber wenn man sich ganz bewusst von Jesus abwendet, ganz bewusst, seinen Lebensweg ohne Gott bestreiten möchte, nachdem man das andere schon mal gehabt hat, dann kann man das Heil aber auch wieder verlieren. Das kann durch solche Irrlehren geschehen und das ist eine Katastrophe für jeden einzelnen Menschen. Und um das zu verhindern, werden wir gut daran tun, wenn wir nicht nur diesen Brief des Johannes sehr ernst nehmen. Denn Johannes selbst macht das deutlich, indem er sagt, 1. Johannes 2, Kinder, es ist die letzte Stunde. Also heiße Zeit. Also, damit haben wir jetzt so eine gewisse Grundlage, auf der sich unser Verständnis für diesen Brief aufbauen kann. Und diese Grundlage brauchen wir, denn die, die sich mit den Briefen des Neuen Testaments ein bisschen auskennen, die werden sehr schnell merken, der Johannes fängt seinen Brief völlig anders an als die anderen. Völlig anders. Normalerweise begannen die Briefe in alter Zeit mit einer förmlichen Begrüßung, mit Segenswünschen und allem drum und dran, aber Johannes, er kommt gleich zur Sache. Sein Anliegen ist ihm viel zu dringlich, als dass er sich mit Begrüßungsfloskeln abgeben möchte. Er muss vor diesen Irrlehren warnen. Das ist ihm wichtig. Und deshalb startet er gleich durch und er behält diese Linie auch bei, indem er diesen Brief ganz den Themen widmet, die sich um seinen Herrn Jesus Christus drehen. Und mit dem steigt er auch sofort ein. Er will gleich am Anfang ein Zeugnis ablegen von Jesus Christus von Nazareth. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und er wiederholt es dann nochmal im 5. Kapitel zum Abschluss des Briefes. Und darum habe ich den einfach mit hineingenommen, diesen Schlussteil, in dieses Thema. Jesus, nur ein Mythos? Oder ist das Leben erschienen? Also ich lese euch dazu die Verse 1 bis 4 aus Kapitel 1 und die Verse 6 bis 13 aus Kapitel 5 des 1. Johannesbriefs. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben, merkt ihr? Der Hintergrund des Briefes, ja? Gesehen, gehört, was wir mit unseren Augen betrachtet haben, unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen sei. Also ihr merkt schon, wie wichtig das ist, ein bisschen den Hintergrund von so einem Brief zu kennen, dann merkt man, warum macht er das da? Betasten, hören und so weiter. Und dann merkt man das. Und in Kapitel 5, dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut. Jesus Christus, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn drei sind, die das bezeugen, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. Wenn wir dem Menschenzeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat dieses Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Habt jetzt schon, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Soweit. Was löst bei euch eine Geburtsanzeige aus, wenn ihr sie lest? Kann man so ein bisschen rattern. Bei dem einen löst sich mit Freude aus, klar. Vielleicht auch Gedanken an den Schöpfer. Manche denken dabei nur an die Schmerzen der Mutter. Ein Schrecken für jede, die schwanger werden will oder so. Sagt, oh, wenn das so Schmerzen sind, dann. Und so weiter. Ja. Oder man denkt auch an die Freude, die. Da ist wieder eine Familie entstanden, das ist was Tolles. Verändert aber die Geburtsanzeige einer anderen Familie etwas in eurem Leben? Vielleicht schon. Eine kurze Freude darüber, da hat ein neues Leben begonnen. Und je näher die Verwandtschaft, vielleicht auch, desto größer die Freude. Aber die Freude ist oft nur kurzfristig. Das Leben tritt einfach wieder in den Vordergrund, ganz klar. Dieser erste Abschnitt, Kapitel 1, 1 bis 4, geh nochmal zurück, das ist eine Geburtsanzeige. Also so tituliere ich es jetzt mal. Ja, das ist so eine. Und die wird in diesem zweiten Abschnitt in 6 bis 13 noch vertieft. Das Leben ist erschienen. Gut, das schreiben wir jetzt nicht in eine Geburtsanzeige, aber Das klingt zumindest so ähnlich, ne? Das Leben ist erschienen, sagt Johannes. Einer, der durch diese Geburt Jesu absolut verändert worden ist, bis ins wirklich ins tiefste, in die tiefsten Tiefen seines Seins. Letztlich, er wurde ein vollzeitlicher Zeuge Jesu, ein Apostel, ein Gesandter. Sein Zeugnis begegnet uns in diesen beiden Abschnitten ganz klar. Er bezeugt, dieser Jesus, er ist in der Zeit nach der Geburt bis hinein in seine Leidenszeiten nicht nur scheinbar einer gewesen mit einem Leib. Jesus bezeugt was anderes. Absolut dem entgegen, was die Lehren der Gnosis zur damaligen Zeit gesagt haben. Aber er bezeugt damit die Wahrheit. Und wir können dieses Zeugnis heute in 4 Ausprägungen studieren. Das tun wir jetzt ganz kurz. Es ist ein geschichtliches Zeugnis, es ist ein göttliches Zeugnis, es ist ein persönliches und es ist auch ein notwendiges Zeugnis. Wir fangen an mit dem geschichtlichen Zeugnis von Jesus in Kapitel 5. Dieser ist, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus Christus. Nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Und der Geist ist, der das bezeugt. Denn der Geist ist die Wahrheit. Denn 3 sind, die das bezeugen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Und die 3 stimmen überein. Welches ist die wohl bekannteste Tatsache dafür, dass Jesus gelebt hat? Wer kann mir das sagen? Die bekannteste Tatsache. Genau, danke Heide, die Zeitrechnung. Vor Christus, Christi Geburt, nach Christus. Die bekannteste, ich habe nicht gesagt die wichtigste oder besten bezeugte, sondern die bekannteste. Ja. Die kennt eigentlich jeder, auch wenn manche sie nicht mit Jesus verbinden, aber das ist sie. Ja. Die bekannteste. Die Menschwerdung Jesu, das ist ein historisches Datum im Zeitkalender der Menschheit. Auch dann, wenn man das genaue Datum von Jesu Geburt nicht mehr weiß, man nimmt an, das finde ich immer ein bisschen lustig, dass Jesus 6 Jahre nach Christus geboren wurde. Das finde ich nett, ja. Also 6 Jahre nach sich, das kann nur Jesus passieren, ne? Der Allmächtige, der kann da und dann da nochmal und da nochmal und wenn die Menschen das denken, dann halt da auch noch, ja. Also 6 nach Christus, so nimmt man es an. Ein zweiter historischer Fixpunkt im Leben Jesu war seine Taufe. Die Taufe von Johannes, das war eine Bußtaufe. Jesus hätte sie nicht nötig gehabt, ganz klar. Als Gott und als Mensch war er ohne Sünde. Aber Jesus wollte damit zeigen, hey Leute, ich bin im vollkommenen Willen des Vaters und möchte darin leben und damit lasse ich mich auch taufen. Er wollte den Willen ausführen, in dem er für die Sünder sterben sollte. Und wegen dieser Taufe wird das Wasser als Zeuge aufgeführt. In unserem Text. Ein dritter historischer Fixpunkt war die Passion und die Kreuzigung Jesu. Viel Blut wurde in Leid und Kreuzigung vergossen und so kann auch das Blut in unserem Text als Zeuge aufgeführt werden oder angeführt werden. Als Zeuge dafür, dass Jesus Christus wirklich gelebt hat. Und für die ganz Skeptischen wird dann noch der Heilige Geist aufgeführt. Und der Heilige Geist, der kann sehr wohl als Zeuge aufgeführt werden, denn er war ja ziemlich entscheidend beteiligt an der Taufe. Jeder konnte es sehen. Und im Judentum war das jetzt so, ich denke, einige von uns wissen das, und auch im Griechentum denke ich, dass das so war, dass eine Sache erst dann als absolut gewiss galt, wenn sie von 2 oder 3 Zeugen im Mund bestätigt wurde. Erst dann hat's gegolten. Also wenn 3 unterschiedliche Leute zu dem Gleichen gesagt haben, das ist richtig, das haben wir gesehen, dann hat's gegolten. Vorher nicht. Johannes der Täufer, in Johannes 1, er konnte Jesus als den gottgesandten Messias daran erkennen, dass der Heilige Geist auf ihn gekommen ist, auf ihm bleiben wird. Und so ist der Geist Zeugnis des Lebens und der Sohnschaft Jesu. Also diese 3 Zeugnisse, Wasser, Blut und der Geist. Dann kommen wir zum göttlichen Zeugnis. Wenn wir dem Menschenzeugnis annehmen, so ist Gottes Zeugnis doch größer. Denn das ist Gottes Zeugnis, dass er Zeugnis gegeben hat von seinem Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, der macht ihn zum Lügner. Denn er glaubt nicht dem Zeugnis, das Gott gegeben hat von seinem Sohn. Und das ist das Zeugnis, das uns Gottes ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Johannes arbeitet hier mit einem Vergleich. Er vergleicht den Umgang mit dem Zeugnis von Menschen mit dem Umgang mit dem Zeugnis von Gott. Und wenn wir jetzt so an unser Alltagsleben denken, dann werden wir feststellen, der hat recht mit dem, was er da tut. Wenn wir anderen Menschen keinen Glauben schenken, kommen wir nicht durchs Leben. Wir können nicht alles selbst entdecken, versuchen und erfinden. Ihr seid heute Morgen sicher alle in diesen Gang reingekommen und habt dann erstmal die Tür angeschaut, Glasdichte und die Mechanik, ob das wohl alles funktioniert und habt nachgemessen. Und als es dann aufgegangen ist, habt ihr erstmal geguckt, ob es euch nicht erdrückt, wenn ihr reingeht und so. Und dann seid ihr zum Stuhl gegangen, habt geguckt, die Schweißnähte, sind die auch nach DIN Norm und sind auch alle schraubenfest und hält. Das kann man nicht. Das kann man nicht. Man kann nicht alles selbst entdecken und erfunden. Also wir glauben das, was Menschen sagen. Und wir handeln danach, obwohl wir wissen, wie Menschen sein können. Und obwohl wir wissen, dass sie auch nicht alles wissen. Gott aber, wie ist es mit dem? Der ist doch allwissend. Allgegenwärtig. Allmächtig. Allweise, all Punkt, Punkt, Punkt. Eine unfehlbare Person. Und jetzt macht es der Johannes schon schlau, indem er uns jetzt so hinterfragt in unserem Denken mit diesem Vergleich. Er sagt damit, du, Gott ist doch größer als der Mensch, oder? Also wenn du hier sitzt, denke ich, dass du das zumindest glaubst, sagt er jetzt. Er macht doch keine Fehler wie die Menschen. Er ist doch nicht so egoistisch wie die Menschen, oder? Und trotzdem glaubt ihr den Menschen mehr als Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Wo doch Gott seinen Sohn zweimal im Neuen Testament öffentlich bezeugt hat, bei der Taufe in der sogenannten Verklärung, also am Anfang und am Ende der Wirkungszeit Jesu, und er hat es wie gemacht? Hörbar für die Umstehenden. Die konnten das hören. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Damit können Menschen denken, was sie wollen. Jesus Christus war und ist göttliche Realität, weil er von Gott selbst bezeugt worden ist. Und zwar so, dass es Menschen sehen und hören konnten. Und wir können es nachlesen heute. Wir müssen natürlich denen glauben, die es geschrieben haben. Und dem glauben, dass in der Schrift steht, dass alle Schrift von Gott eingegeben worden ist. Dass also Menschen was bezeugt haben, was sie gesehen haben. Und der Geist hat ihnen dabei geholfen, das so aufzuschreiben, dass wir es heute haben. Die Bibel ist voll vom Zeugnis von seinem Sohn und von Gott. Lest die Bibel einmal unter diesem Aspekt durch. Ist ja bloß ein Buch. Kann man ja mal anfangen. Und mal da durchlesen. Also nicht nur wissen, dass es eine Bibel gibt, sondern lesen, das hilft. Das Zeugnis von Jesus war für Johannes also nicht nur ein geschichtliches, sondern auch ein göttliches und es war auch ein persönliches Zeugnis. Kapitel 1, 1 bis 3. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir betrachtet haben und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das Leben, das ewig ist, das beim Vater war und uns erschienen ist. Das müssen wir uns bewusst machen, das muss leben. Dann macht das was mit unserem Leben. Dann müssen wir in unserem Alltag nicht so sehr selbst auf uns angewiesen sein, weil wir jemanden haben, der lebendig ist, der wurde betastet, gesehen, gehört. Und was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus, eure Gemeinschaft auch. Ich hoffe, dass ihr den Hintergrund des Briefes noch ein bisschen im Hinterkopf habt, dann werdet ihr realisieren können, warum gerade Johannes gerade mit diesen Sätzen seinen Brief beginnt. Nämlich, dass er Jesus persönlich gesehen hat. Er hat ihn mit Augen betrachtet, mit Händen betastet, mit den Ohren gehört. Also ganz im Gegensatz zu diesen gnostischen Irrlehrern, die den Körper vom Geist des Menschen getrennt haben, die von Jesus nur noch diesen Gottgeist bestehen haben lassen, der in dem Menschen Jesus höchstens ganz kurzzeitig mal anwesend war, womit aber das Leben, das Leiden, das Sterben Jesu zu einem Mythos abgestempelt würde. Und darum ist es für Johannes wichtig, dass er darlegen, dass er fast beweisen kann, dass Jesus Christus von Nazareth eine reale, gottgleiche und menschengleiche Person war und immer noch ist. Jesus ist nicht vergänglich, wie wir Menschen es sein können. Er ist von Ewigkeit her wahrer Gott und wahrer Mensch. Das ist wichtig. Und manche denken, man, der Zöllner erzählt alles, was ich schon weiß. Realisiere es in deinem Leben. Ich merke das immer wieder, wenn ich das nicht reinlasse in meinen Alltag, dann bin ich allein in meinem Alltag. Ich muss diese Dinge hineinlassen. Und Johannes, er wird darin sogar von einem jüdisch-orthodoxen Theologieprofessor bestätigt, der sagt, nichts aus dem Altertum ist so gut historisch belegt wie das Leben Jesu. Das Leben Jesu, historisch sehr gut belegt. Es gibt unzählige Bücher, Schriften, menschliche Zeugnisse aus Vergangenheit und Gegenwart. Die belegen das. Jetzt ist aber gerade das, und das ist das Spannende, vielen Menschen eine Anklage wert. Die sagen, ey, ihr Christen, warum reitet ihr eigentlich so auf diesem historischen Zeugnis von Jesus rum? Warum macht ihr das? Sie fragen uns, warum ist es denn wichtig, dass dieser Jesus gelebt hat? Die Lehre reicht doch auch. Hoffentlich mit EH. Gegenfrage, was wäre denn nicht geschehen, wenn Jesus nicht wirklich auf dieser Erde gewesen wäre, so wie die Gnostiker das gelehrt haben? Wenn Jesus nicht auf der Erde gewesen wäre, dann wäre er nicht geboren worden. Okay, aber dann hätte er das Evangelium nicht gelebt und er hätte es auch nicht verkündigt. Wir hätten keine Augen- und Ohrenzeugen. Jesus wäre nicht für uns gestorben, er wäre nicht auferstanden von den Toten, um uns das ewige Leben zu geben, und zwar jetzt schon. Und Jesus wäre nicht zum Vater zurückgegangen in den Himmel, um uns dort zu vertreten. Ich glaube, das hätte ungeahnte Folgen für unseren christlichen Glauben. Als erstes hinge unsere Zeitrechnung an einem Mythos, an einer Erfindung menschliches Denken. Überlegt euch mal, ihr müsstet jetzt eure Termine in Zukunft alle auf einem mythischen, mystischen, was weiß ich was, Zeitrechnung, weil irgendwie hat er ja nicht so richtig gelebt. Also mir reicht schon die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Aber auch die Bibel wäre allenfalls eine reichhaltige Ansammlung von Aussprüchen von Dichtern und Denkern und Philosophen. Sie hätte keine Ausstrahlungskraft, geschweige denn die Kraft, menschliche Situationen oder Menschen überhaupt zu verändern. Die Bibel wäre nur ein Buch unter vielen und es gibt Millionen, Milliarden. Das gesamte Erlösungswerk Jesu wäre nicht geschehen. Und die Arbeit der Kirchen und Gemeinden wäre eine fromm getarnte Lüge. Dann würde endlich das zutreffen, was viele immer wieder sagen, dass wir den Menschen als Gemeinde sowieso nur das Geld aus der Tasche ziehen für nichts. Christsein wäre nur ein Zeitvertreib für ein paar Überflieger mit einer religiösen Ader, ein Hobby für ein paar religiöse Spinner in der Realität einer chlorreichen Welt. Und Jesus wäre nicht auferstanden, hätte damit dem Tod seine Macht nicht nehmen können. Damit gäbe es für uns Menschen kein ewiges Leben in der Umgebung eines lebendigen Gottes. Also diese Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod wäre dahin. Und ich habe mich dann gefragt, Mist, was habe ich denn? Dann habe ich ja nur noch das hier. Ja klar, dann musst du Action machen. Logisch, irgendwann bist du weg. Dann musst du hier alles erleben, weil dann ist ja Schluss. Also ich finde das nicht so sinnvoll. Für mich ist das ein bisschen so ein sinnloses Unterfangen. Also ich hätte gern mehr Sinn. Oder man schließt sich dann halt zu dem Hinduismus an, bei dem der Mensch nur hoffen kann, dass er einmal nach vielen Menschenleben, Tierleben oder als Gras oder Wurm oder was auch immer, man kann ja da zu höheren Stufen kommen, bis man dann irgendwann in dem sogenannten Brahman, in dem höchsten göttlichen Absoluten aufgehen kann. Wobei keiner weiß, wann das wirklich der Fall sein wird. Also das ist so eine Hoffnung wie das Wetter von morgen, regnet es oder nicht, mal gucken. Jesus wäre nicht zum Vater gegangen, keine Himmelfahrt, kein Fürsprecher beim Vater, keiner, mit dem wir als Heilige zu Rechten des Vaters sitzen könnten, jetzt schon. Wir müssen mit allen Sorgen und Problemen des Lebens selbst zurechtkommen, wie alle anderen Menschen auch, die Jesus nicht haben. ja, wir können uns noch nicht mal sicher sein, gibt es diesen Vater überhaupt, wo das mit dem Sohn schon eine menschliche Erfindung ist? Wenn wir das alles bedacht haben, dann wird klar, warum Johannes gerade auch am Ende des Briefes ein bisschen einen schärferen Ton an den Tag legt. Wobei er uns dabei eigentlich nur zwei Arten vorlegt, wie wir auf dieses Zeugnis reagieren können. Entweder dem Zeugnis glauben oder eben nicht. Und er macht damit aber auch deutlich, es gibt nur einen Weg. Einen Weg, den man gehen kann, denn wer nicht an das Zeugnis glaubt, der macht Gott zu einem Lügner. Und damit stellt er ihn auf die Ebene des Teufels, weil Jesus hat mal gesagt, der Teufel ist was? Er ist der Vater der Lüge. Der Oberlügner. Johannes will uns damit deutlich machen, und das könnt ihr in seinem Brief noch an manchen anderen Stellen finden, er will uns deutlich machen, Menschen, die nicht an Jesus glauben, die seinem Erlösungswerk nicht vertrauen, die seine Absolutheit nicht anerkennen, solche Menschen gehen für immer verloren und landen nach ihrem Leben in der Hölle. Ist jetzt nicht so populär, das zu sagen, aber ich traue mich jetzt halt mal, ja. Weil es ja eben so ist. Die Bibel sagt das, ich sage das ja nicht. Jesus sagt, Johannes 14, 6, wäre wichtig, das auswendig zu können. Er beginnt im Griechischen Ego Eimi. Das finde ich so toll. Ego, das kennen wir, jeder hat ein Ego. Ego heißt ich. Und Eimi heißt ich bin. Und diese Verdopplung heißt ich und nur ich bin. Und sonst niemand. Deswegen finde ich diesen Vers so stark in Johannes 14, 6, wo Jesus sagt, ich und nur ich bin der einzige Weg. Und ich und nur ich bin die einzige Wahrheit. Und ich und nur ich bin das einzige Leben. Niemand kommt zum Vater, denn nur allein durch mich. Nicht viele Wege führen zu Gott. Einer führt zu Gott. Das heißt, die soziale Art eines Menschen kann noch so gut ausgebildet sein. Man kann 10-mal freundlicher sein als 20 Christen zusammen, was manchmal jetzt nicht so schwer ist, aber okay. Du kannst noch so oft in die örtliche Kirche rennen, an Gottesdiensten teilnehmen, egal in welchen Kirchen, das völlig spielt keine Rolle. Man kann im diakonischen Werk mithelfen und Lebensmittel für die Tafel sammeln und jetzt die ukrainischen Flüchtlinge aufnehmen und viel Geld spenden und was es sonst noch für soziale Wirkungsfelder gibt, die alle wichtig sind, das muss ich jetzt dazu sagen, ja, und die wir brauchen. Und die gut sind und alles klasse, aber wenn es um den Glauben geht, reicht das nicht. Manche sagen, hey, ich bin so gut, ich helfe so vielen Menschen und so, ich komme in den Himmel. Nee, wer an Jesus vorbeigeht, geht auf ewig verloren. Und damit will Johannes jetzt nicht mit dem Finger auf diese Menschen zeigen. Es geht ihm nicht darum, dass wir als Christen, wir sind ja besser wie diese Irrlehrer und wie die, die da nicht an Jesus glauben. Nein. Ganz im Gegenteil, Johannes will eben nicht, dass Menschen verloren gehen. Und das war möglich, nur deshalb, weil sie ein paar Irrlehrern auf den Leim gegangen sind. Nein, das soll und das darf nicht so sein. Und deshalb werden wir darauf hingewiesen, es gibt einen besseren Weg. Und das können wir weitererzählen. So hast du schon mal gehört. Am besten sagt man immer dazu, aber nicht weitersagen. Weil dann macht es die Runde. Das kennt ihr ja von Gerüchten. Ich weiß da was, aber sag's nicht weiter. Dann weiß der ganze Nachbarschaft weiß es dann bald. Also ihr könnt ja sagen, ich weiß da was, aber das darfst du nicht weiter sagen. Und dann vielleicht geht's dann wie damals in den 2 Jahren, als Paulus in Ephesus war und dann in 2 Jahren ganz Kleinasien mit dem Evangelium. Vielleicht haben sie es auch so gemacht. Paulus hat da was gesagt, aber sag's nicht weiter. Und dann, ja, wir werden darauf hingewiesen, es gibt diesen einen Weg. Glaubt an das Zeugnis von Jesus. Und wer das tut, der ist fest mit Jesus verbunden. Und der hat dieses Zeugnis jetzt schon, solange er auf der Erde lebt. Und das ist das Zeugnis, dass Gott uns das ewige Leben tatsächlich, müssen wir wörtlich übersetzen, tatsächlich gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wir haben dieses Leben. Und damit komme ich zum Schluss. Christen müssen sich mit den Versprechungen, mit den Verheißungen Gottes nicht auf irgendwann vertrösten. Herz haben wir es hier halt nicht, aber mal gucken und wenn wir dann tot sind und dann bei Jesus und dann wird alles besser. Nein, wir haben es jetzt schon. Wir haben jetzt schon alles zur Verfügung. Und das ist auch die Schwerpunktaussage von Kapitel 5, 13, dem letzten Vers dieses Briefes, wo Johannes zu seinen Nachfolgern sagt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Also nicht vielleicht hofft oder mal darüber nachdenkt, sondern dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr beständig glaubt an den Namen des Sohnes Jesus. Also Jesus, nur ein Mythos oder ist das Leben erschienen? Das war die Frage zu Beginn. Ich denke, ihr könnt es feststellen, die Person Jesu ist sehr gut bezeugt. Ich bin mir sicher, dass mancher Lehrer einer säkularen Schule froh wäre, wenn seine Geschichtsbücher so gut belegt wären, wie es die Heilige Schrift ist. Oder auch andere Wissensbücher. Und kein Schüler würde je ein Geschichtsbuch anzweifeln, ne? Mit der Bibel macht man's. Ist auch spannend. Die Person Jesu ist also gut belegt. Aber die Worte der Bibel und die Person Jesu sind nicht hundertprozentig bewiesen. Und ich finde, genau das ist gut. Weil da kommt jetzt diese Komponente ins Spiel, auf die es der Bibel ankommt. Auf den Glauben. Nur der, der dem Zeugnis Jesu Glauben schenken kann, der kann erleben, was in der Bibel bezeugt ist. Nur der. Wer nicht glaubt, wer zweifelt, sagt der Jakobus in seinem Brief, wer zweifelt, der kriegt gar nichts. Also wer glauben kann, der kriegt's. Der kriegt auch das, was in der Schrift so verheißen ist. Wer es nicht glauben will, der kann es auch nicht erleben. Aber, naja, der muss dann halt auch die persönlichen Konsequenzen dafür tragen. Amen dazu.